Lasst uns Platz nehmen. Gott ist so gut zu mir. Wir sollten noch 100-mal singen, damit wir sogar im Unterbewusstsein, im Schlaf einfach wissen, Gott ist so gut. Egal, wer zur Tür reinkommt, dass wir gleich rufen, Gott ist so gut. Weißt du, dass wir so von Gott begeistert sind, so von Gott erfüllt sind, denn nämlich das bestimmt unser Leben. Gott ist so gut zu dir, zu mir, zu uns allen. Gott liebt die Menschen. Der Teufel hasst die Menschen, aber Gott liebt die Menschen. Meine Botschaft heute ist, sehe deine Welt mit den Augen Gottes, wie Gott sie sieht, nicht wie die Gesellschaft sieht, wie die gottlosen Menschen sehen, wie die Medien es sehen, sondern wie sieht Gott die Welt? Wie sieht er dich? Wie sieht er mich? Und Gott sieht uns immer als perfekt, als vollkommen und vollendet. So, das ist meine Botschaft heute. Lebe dein Leben so, wie Gott es haben möchte. Morgen werde ich über die Schwierigkeiten sprechen. Vertraue in den Schwierigkeiten dem lebendigen Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Und dann am Sonntag werde ich das Thema haben, Christen brauchen eine Vision. Nicht nur die Christen, alle Menschen brauchen eine Vision. Wenn du keine Vision hast, kannst du alles abschreiben, vergessen, einen Strick nehmen und dich aufhängen. Aber wenn wir eine Vision haben, dann wissen wir, ich komme noch raus, Gott ist noch so gut zu mir, Gott wird mir helfen, Gott wird mir zur Seite stehen und. So, siehe die Welt mit den Augen Gottes, aus seiner Perspektive, aus der Vogelperspektive. Perspektive von oben. Das ist also ganz anders. Wenn du im Flugzeug sitzt und runter guckst, da siehst du höchstens Flüsse oder die Autobahn, aber sonst siehst du nicht mehr viel. Du siehst alles nur irgendwie ein bisschen verschwommen. Alles hängt irgendwie zusammen. Lies die Bibel und zwar nach der Leseart Gottes, wie Gott es geschrieben hat, wie Gott diktiert hat, und du wirst merken, Gott ist so gut. Halleluja. Sehen wir gelernt werden. Viele Menschen sind blind oder verblendet oder geblendet. Mao Zedong hat in seiner roten Bibel vor Jahren, als er noch lebte und diese seine rote Bibel herausgegeben, hat er geschrieben, um Sieg zu erringen, müssen wir unser Bestes versuchen, dem Feind die Augen und die Ohren zu verschließen. Mao Zedong. So, die ganzen Chinesen sind verblendet letztendlich und alle, die hier diesem Kommunismus nachgelaufen sind, sind verblendet. Und dann heißt es, wir sollen die Ohren und Augen verschließen, ihnen sie blind und taub machen. Aber jetzt nicht nur, dass die Chinesen so von Mao geprägt sind, sondern auch die Deutschen. Auch die Deutschen sind, Entschuldigung, Schwachköpfe. Das sind auch die Deutschen. Sie merken nicht, wie sie gegängelt werden, bevormundet werden durch die Medien. Die Medien tun das Übrige. Auch die Parlamente, die beschließen Gesetze und so weiter. Und sie merken nicht, die Deutschen merken nicht, dass über ihre Köpfe entschieden wird. Plötzlich werden die Steuern erhöht. Was glaubst du, wie viel Steuer wir haben? Wir haben Hundesteuer, wir haben Mehrwertsteuer, wir haben alle möglichen Steuerformen. Wir sind nur von Steuern geprägt und der deutsche Michel lässt sich ausleben. Jemand hat einmal gesagt, die dummen Kälber, die wählen ihre Metzger selber und lassen sich zur Schlachtung führen. Also der Teufel versucht uns die Augen zu verschließen und die Ohren zu verstopfen. Wir sollten sehend werden. In der Bibel heißt es, wir sollen sehend werden. Aber die Massen sehen nicht mehr viel. Wenn ich das Christentum in Deutschland angucke, das ist so nominell und ich übertreibe es nicht. Marktforscher und ja, Meinungsinstitute haben festgestellt, dass im Jahr 2035 wir Moslems sein werden, wenn wir nicht aufpassen. Wir werden von den Moslems übernommen werden und sogar vielleicht eine Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, alle Mohammedanen werden haben. Das geht, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Deutschland wird von außen bestimmt, wird unterwandert, wie auch immer. Es wird in Deutschland nicht mehr missioniert, nicht mehr gepredigt. Du darfst heutzutage kaum noch die Wahrheit sagen, da regen sich die Leute auf. Lasst mich in Ruhe damit. Ja, geh auf und red mit deinem Nachbarn, mit dem und dem. Dann wirst du gleich als dumm verkauft und abgekanzelt. Christen beweichern sich selbst noch gegenseitig. Das ist das andere Übel. Sie versuchen sich gegenseitig zu erwecken, zu bekehren. Und da wird von einer Gruppe zu der anderen immer umgepolt und so weiter. Da wird nicht den Heiden mehr gesucht, die Gottlosen, die Atheisten. Nein, Christen schmoren im eigenen Saft, bekehren sich gegenseitig und drehen sich um ihre eigenen Probleme, über ihre Wehwehchen, dulden Sünde und Gottlosigkeit. Das ist, was wir erleben. Da wird alles erlaubt, wird alles toleriert. Man duldet alles Mögliche, was bisher verpönt war. Ja, unsere ganzen Werte sind den Bach runtergegangen. Die breiten Massen werden durch die Medien gezielt desinformiert, manipuliert und negativ beeinflusst. Also, die machen das, was Mao Zedong gesagt hat. Sand in den Augen streuen den Leuten. Sie blind und taub zu machen, dass sie nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie deine Augen sind, aber ich meine, deine geistigen Augen sind. Aber es ist so wichtig, dass wir sehen, sehend werden. In der Bibel betet ein Mensch, oder nicht nur ein Mensch, sondern immer wieder Menschen: Herr, öffne mir die Augen, öffne mir die Augen. Dass wir ja erkennen, um was es wirklich geht. Das Auge ist noch mehr als ein optisches Gerät. Ja, wir sollen die Impulse empfangen, die Impulse deuten und die Impulse auch richtig verstehen. Das ist Auge. Die Welt ist von solcher Rindenblindheit befallen. Nicht Rinderblindheit, sondern Rindenblindheit. Hinter dem Auge, die merken es nicht. Sie können es nicht deuten, was sie sehen. Manche, ja, die sind sogar von der Seelenblindheit behaftet, dass sie nicht mehr wahrnehmen. Da kannst du sie anbrüllen, kannst du sie liebevoll behandeln. Die nehmen die Wirklichkeit Gottes gar nicht mehr wahr, die ist die Realität nicht mehr wahr. Ihr Sehzentrum, ihr Hörzentrum ist geschädigt durch die vielen ja, visuellen und Geräusche, Reize und so weiter. Das können sie nicht mehr verarbeiten. Schaut mal, was heute so auf einen Menschen einstürzt. Kinder, bevor sie 12, 14 Jahre sind, da haben sie schon so viele tausende Horrorfilme gesehen, Morde und Verbrechen und so weiter. Und das prägt eine Seele eines Kindes. Dass viele Menschen einfach die Gegenstände oder Gesichter nicht mehr erkennen und nicht mehr wahrnehmen. Ach ja, das ist so. Die kennen auch vielleicht die Superstars ein bisschen, aber die wahren Wert, die Inhalte begreifen sie nicht. Diese Seelenblindheit, diese Rindenblindheit, was in der Medizin ist. Ja, Leute hören nicht, sie haben Seelentaubheit. Die hören nicht mehr. Verstehst du, Gott muss uns die Ohren öffnen und die Augen öffnen, damit wir wieder hören und sehen und die Dinge verstehen, was gesagt wurde, was da passiert. Dass wir einfach unser eigenes Bild machen können, die Zusammenhänge bestehen. Das Auge sieht, das Ohr hört und trotzdem bleibt man inwendig blind. Einfach, das prallt ab. Wie bei der Gans das Wasser. Da fehlt die Wahrnehmung. Und schlimm ist, wenn die Menschen von blinden Blindenleitern noch geführt werden. Die sind selber blind und führen noch andere und sagen, ich weiß den Weg. Und dann fallen sie beide in der Grube, so steht es in der Bibel einmal. Siehe deine Welt, dein Leben mit gesunden, offenen Augen, mit gesalbten Augen, mit den Augen Gottes. Wie sieht Gott mein Leben? Denk doch drüber mal nach. Viele schauen zu viel auf die anderen. Hör auf, andere zu schauen. In der Bibel heißt es, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sollen von ihm lernen. Das ist, wie wir unsere Probleme lösen. Wie hat Jesus seine Probleme gelöst? Wie hat er das gemacht? Er hat immer mit dem Vater gesprochen. Er wusste klipp und klar, mein Vater hört mich alle Zeit, als er vor dem Grab vom Lazarus steht und er sagt, Vater, ich danke dir, und dass du mich alle Zeit hörst. Und deshalb dreht er sich dann nachher um, nachdem er gedankt hat und sagt, Lazarus, komm raus. Erst wenn wir gelernt haben, die Dinge zu verstehen, dankbar anzunehmen, dann können wir auch in Vollmacht handeln. Lazarus, komm raus, löse dich. Befreie dich von dieser ganzen, von dem ganzen Leichengestank. Viele haben eine falsche Betrachtungsweise. Entweder gucken sie ganz von unten an, die Sache, oder von der Seite, von links oder von rechts. Oder wenn Gott sie ruft, drehen sie sich um und gucken, wer folgt nach. Wenn niemand nachfolgt, dann gehen sie auch nicht. Das ist nichts für mich. Wir sollten lernen, allein auf Gott zu schauen und vorwärts zu gehen. Dinge zu tun, die uns ins Herz gegeben wird, die wir verstanden haben, die wir begriffen haben. Und sich dann darauf konzentrieren. Aber leider Gottes, so viele Menschen konzentrieren sich auf Traditionen, aber sie haben heutzutage auch keine Traditionen mehr. Selbst wenn sie welche hätten. Aber die Leute haben keine Traditionen. Heute, die haben keinen Respekt, keine Ehrfurcht vor Gott. In den Kirchen wird eingebrochen, die Ikonen werden gestohlen, was auch immer ist. Da wird so viel Schindluder getrieben, weil sie keinen Respekt vor den Kirchen, vor Gott haben. Früher, ich denke nur in Bayern, da waren die Kirchen immer offen, dann konntest du Tag und Nacht zum Gebet in die Kirche gehen, aber heutzutage darfst du das gar nicht. In manchen islamischen Ländern und auch die Moschee ist die ganze Zeit offen, dass du jederzeit zum Beten kommen kannst. Dreimal oder viermal oder fünfmal am Tag, je nachdem, wie du Lust und Zeit hast. Aber Leute haben keinen Respekt vor dem Göttlichen, vor dem Heiligen, vor dem Heiligtum überhaupt insgesamt. So, ich lade dich ein, fang an, die Welt mit den Augen Gottes zu betrachten. Nicht nach dem, was die Massenmedien sagen. Die Massenmedien, ja, die werden manipuliert. Heutzutage gab es zeitlang ein Wort, sogar ein Wort, ein ganzes Jahr lang Lügenpresse. Man hatte von der Lügenpresse geredet. Die Leute wurden belogen, und zwar systematisch. Viele Menschen konzentrieren sich nur auf Schwärmerei, Äußerlichkeit und Gefühle. Aber das ist mehr, meine Welt ist viel mehr als nur ein bisschen fühlen, ein bisschen was empfinden und nur Äußerlichkeiten. Die Äußerlichkeiten vergehen, leider. Deine Welt, du brauchst eine Position, wo du sagst, hier stehe ich und von hier aus kann ich die Probleme angehen. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du brauchst einen festen Punkt, von dem du ausgehen kannst. Und ich denke als Prediger hier, dass Gott einfach der Starke, der Mächtige ist. Und wenn du auf Gott schaust, mit Gott kannst du über die Mauern springen. Mit Gott kannst du dir alles leisten. Mit Gott hast du so viele Kraftreserven noch, dass du sagst, ich mach das, ich schaff das. Fang an, die Dinge des Lebens so zu sehen, wie, ja, nicht nur wie ein Maulwurf irgendwo im Loch drin, wo du steckst. Fang an, das Leben ganz anders zu sehen, so wie ein Adler. Wie ein aus dem Satelliten. Unsere Welt wird beobachtet von den Satelliten. Ich konnte es nicht glauben, bis ich so viele Nachweise gefunden habe und gesehen habe, wie man vom Satelliten aus sogar sieht, was unter der Erde ist. Dass man Fundamente von alten Bauten sieht und so weiter und besser überblickt, als wenn man als Archäologe irgendwo buddelt und gräbt. Sieh mit den Augen eines Adlers, mit den Augen eines Satelliten, eines Menschen im All, und er sieht, er kann sich genau beobachten. Lerne dein Leben vom Standpunkt Gottes aus zu beobachten. So, wie sieht Gott mein Leben? Bin ich ein armer Tropf? Oder was bin ich? Was habe ich? Verstehst du? Wir Menschen denken immer nur, was wir haben und was wir nicht haben und so weiter. Aber fang dich an, so zu sehen, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich als vollkommen. Auch wenn du ein Stümpler bist, auch wenn du ein Lump bist, Gott sieht in diesem Lumpen etwas Wunderbares, er sieht den guten Kern. Fang an, den guten Kern in deinem Leben zu sehen. Sieh mit den Augen Gottes. Der liebe Gott hat Augen wie Röntgenstrahlen. Der sieht sogar durch dein Fell, durch deine Haut, er sieht durch deine Knochen, er sieht, wie dein Herz, deine Lunge, deine Nieren, deine Innengeweide ist. Er sieht so, wie Gott sieht, alles im Zusammenhang. Wir sehen nur manchmal so kleine Teilchen. Heutzutage sind die Ärzte, Entschuldigung, wenn ich das sage, Fachidioten. Für die Nase zuständig, der eine ist für das Ohr zuständig, der andere sind für die Zähne zuständig, der andere sind für die Gelenke zuständig. Das sind Fachidioten und die arbeiten nicht mehr zusammen. Heutzutage gibt es nicht mehr solche Leute wie beim Goethe noch. Goethe war ein Raumgenie. Der hat von allem ein bisschen was gewusst. Aber heutzutage, der Mensch ist nur spezialisiert. Es sind lauter Spezialisten und der eine Spezialist schickt den Kranken zum nächsten Spezialisten. Und es wird doch nichts, weil jeder sieht so von seiner Warte auf, der ist für die Nase zuständig, der für das Ohr zuständig, für das Gehirn zuständig, der Nächste. Sieh alles im Zusammenhang. Und Gott sieht die Dinge im Zusammenhang. Er sieht uns von Anfang bis zum Schluss. Er sieht uns, unsere Höhen, unsere Tiefen. Er sieht unser Inneres, er sieht unser Äußeres und alles spielt eine Rolle. Das Innere und das Äußere spielt eine Rolle in unserem Leben. Wenn du schaust, die Dinge und beobachtest, weißt, es gibt Zweifel, es gibt Bedenken, es gibt Unglauben, aber es gibt auch Glauben. Weißt du, und es muss alles zusammen gesehen und zusammen verarbeitet werden und zusammen aufgenommen werden. Aus der Sicht des Zweiflers ist vieles ganz anders. Und aus der Sicht eines Glaubenden ist die Sache wieder ganz anders. Aber wir müssen das beide zusammenbringen, Tag und Nacht, Höhe und Tiefe. So Allround-Wissen, auch das christliche Wissen ist nur einseitig, wenn ich es so denke. Viele Leute lesen nur die Bibel nur von der einen Seite, aber die Bibel behandelt so viele Seiten. 3, 4, 5, 6 Seiten und jedes Ding hat mehrere Seiten. Ja, manches muss man kritisch beobachten. Du solltest die Dinge kritisch sehen. Ja, man darf heutzutage nicht kritisieren. Viele Leute regen sich auf, wenn man irgendwie seine Meinung äußert. Du darfst deine Meinung nicht mehr äußern. Da wird einem gleich Maulkorb aufgebunden, du bist gleich Rassist und Nazi und was weiß ich, was du alles bist, sobald du nur deine Meinung sagst, sobald du anders bist, als das ganze System ist, als die Masse ist. Ja, aus der Sicht des Glaubens ist manches anders als aus der Sicht eines Kritikers, eines Nörglers, eines Entmutigten. Und aus der Sicht eines Ermutigten ist die Sache anders. Für die einen ist das Glas halb voll und für den anderen ist es halb leer. unsere Betrachtungsweise ist ausschlaggebend. Du siehst auch die Dinge anders, wenn du verliebt bist. Mit der Liebe, mit den Augen der Liebe sieht man ganz anders. Die Liebe übersieht alles, die Liebe nimmt es nicht dramatisch, die Liebe lässt gelten. Das ist auch die Liebe aus der Sicht der Liebe. Und wir haben so wenig Liebe in unserer Welt. Die Lieblosigkeit nimmt überhand, die Ungerechtigkeit nimmt überhand und wir sehen nicht. Aber Verliebte, die sehen total alles anders. Ach, das wird schon alles gut werden, das wird schon alles recht werden. Verliebte schauen ganz anders. Es ist ganz anders, wenn man mit dem Herzen schaut oder nur mit dem Verstand. Und so viele sehen das nur mit dem Verstand, berechnet und was weiß ich. Der Blickwinkel ist so wichtig, wie wir sehen und dann wie nah wir an einer Sache sind. Ich fahre mal mit meinen Kindern nach Altötting und ich kenne Altötting sehr gut. Und dann sage ich, wir kommen jetzt an einer großen Kirche vorbei. Und dann sagt einer meiner Kinder, aber Papa, das ist nur so hoch wie ein Streichholz. Ich habe gesagt, hör mal, aus der Ferne sieht alles so groß wie ein Streichholz. Und dann stehen wir auf dem Kapellplatz vor der großen Kirche. Dann sagt mein Kind, Papa, das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Als wir von Weitem her die Sache betrachtet haben, das war so klein und gering. Je nachdem, wo du stehst, wenn du weit weg von Gott bist, dann ist Gott nur ein Hampelmann, nur ein ganz kleines Göttlein. Verstehst du, mit dem kannst du nichts anfangen. Aber wenn du plötzlich in seiner Gegenwart bist, oh, da haut es dich um. Dann sagst du, mein Gott, ich vergehe. Ja, aus der Sicht des Glaubens, des Herzens, des Geistes, der Blickwinkel ist ausschlaggebend und der Standort ist wichtig. Menschen, die ganz nah mit Gott leben und mit Gott wandeln und so weiter, die sehen Gott ganz anders. Die brauchen keinen großen Glauben, die sehen nur den großen Gott, sind ergriffen, sind erstaunt von Gott und fasziniert. Und es gibt noch etwas beim Sehen. Viele Menschen sehen nur das, was sie sehen wollen. Ich habe eine Zeit lang ein gelbes Auto gehabt, einen gelben Audi 100. Und als ich gekauft habe, das war Sonderangebot, also man hat ein günstiges Auto, das Auto bekommen, dann habe ich gedacht, Mensch, das ist nur wie die Post. Wer fährt heute noch gelbe Autos, habe ich gedacht. Und plötzlich, als ich das Auto hatte und selber etwas besaß, dann plötzlich habe ich auf der Straße überall nur gelbe Autos gesehen. Das, was du besitzt, was du hast, was du kennst, das siehst du dann immer. Und so ist auch mit Gott. Das interessiert dich. Das, was gerade dir Probleme macht, das siehst du und das hörst du. Weißt du, ich kann fast schriftlich dir sagen, wenn du irgendwo ein Problem hast, du wirst immer wieder auf das Problem angesprochen, egal was der Pastor sagt. Ich denke nur, dein Problem ist vielleicht die Taufe oder der Zehnte oder was auch immer sein mag. Überall, du denkst, liebe Zeit, die sprechen immer nur von der Taufe, immer nur vom Zehnten geben, immer nur von dem und dem und dem, das, was dich gerade beschäftigt. Wenn du Eheprobleme hast, dann hörst du überall nur Eheprobleme. Die haben Knatsch und die haben Krach und bei denen raucht's zu Hause. Und wenn du krank bist, dann hörst du und dann denkst, Mensch, die halbe Welt ist krank, alle sind krank. Das, was dir beschäftigt. Plötzlich hörst du, die haben alle Lungenkrebs, die haben alle Herzinfarkte, weil du vielleicht damit selbst Probleme hast. Das, was uns zu schaffen macht, das beschäftigt uns, das ist gerade in. Solange du deinen Blick auf Mangel richtest, vielleicht hast du nichts zu essen, vielleicht kannst du die Miete nicht mehr bezahlen, alles ist so teuer geworden und so weiter. Und dann schaust du, ach, es wird immer teurer und es wird immer teurer. Wenn du ganz ehrlich bist, die ganze Marktwirtschaft, die ganzen Konzerne, vor Jahren hat das vielleicht nur 1,05 Euro gekostet, irgendwas in der Packung war, jetzt hast du nur, das war 100 Gramm damals noch, aber heute hast du 80 Gramm und zahlst auch 100 oder 1,05 Euro. Verstehst du, die Preise bleiben dieselben, die Preise bleiben stabil, aber der Inhalt ist nicht mehr da. Aber die Verpackung ist immer noch genauso groß, da sind nur mehr Luft drin. Ich denke, ob es jetzt Chips sind oder egal, was du kaufst, selbst wenn es Karottensaft ist für die Kinder. Verstehst? Früher war die Flasche noch voll, jetzt kriegst du kleinere Flasche für das gleiche Geld, aber ist weniger drin. Nur nebenbei. Die Wirtschaft versucht, die Menschen zu betrügen, alles nur vor Augen. Weißt du, der Teufel ist auch so ein Betrüger. Der Teufel, die Sünde kam zu der Menschheit durch Schauen. Eva, schau doch das an. Das ist doch so gut anzusehen und es macht noch klug dabei. Nimm und iss, beiß in diese Banane oder Apfel oder Feige oder was es auch war. Der Teufel versteht uns zu manipulieren durch die Augen, durch das, was wir hören. Wenn du etwas erreichen möchtest, dann musst du nur Glanzpapier nehmen und die Leute imponieren, was großes Haufen, eine große Menge, und da bist du begeistert und sagst, ja, da möchte ich auch dabei sein. Der Mensch ist ein Schwarmwesen, er will immer dort sein, wo was los ist, wo was passiert, und der Teufel versteht uns, was darzustellen, ach, da ist die halbe Welt dort versammelt. Sehe dich findend und nicht suchend. Das ist mein Punkt, was ich hier habe noch, ein Stichwort. Sehe dich findend. Ich habe es gefunden, ich habe es gesehen, ich habe es entdeckt. Und nicht, dass ich immer noch suche. Ich habe Jesus gefunden. Und das ist auch eine Botschaft, die ich habe. Ich habe Jesus gefunden. Ich suche nicht Jesus mehr. Er ist mein Herr, er ist mein Heiland. Wir haben ja gesungen, Gott ist so gut. Ihr habt einen guten Gott gefunden, einen guten Vater gefunden. Und ich bin von dem begeistert. Ich suche nicht mehr einen guten Gott irgendwo. Vielleicht ist Gott woanders. Mein Vater hat einen so schönen Spruch gehabt, war ja Bauer. Und er hat gesagt, Johannes, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Da geht es ihnen blenden. Und wenn du dort hinkommst, merkst du, die kochen auch mit Wasser. Und dort menschelst es auch, verstehst du? Dort geht es genauso weiter wie da, wo du weggelaufen bist. Sehe dich findend und nicht mehr suchend. Das ist in der Bibel dieser blinde Bartimäus, der sitzt am Rand, Straßenrand und bettelt. Und plötzlich steht Jesus vor ihm, oder Jesus geht an ihm vorbei, und das zweite Mal schon, und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann steht Jesus und sagt, was willst du? Was willst du? Eigentlich sieht Jesus, dass es ein Blinder ist. Er sieht es, aber er sagt, öffne mir die Augen, dass ich sehend werde. Öffne mir die Augen. Ja, dass ich sehend werde. Das ist eine ganz große Botschaft hier drin. Mach mir die Augen auf. Möchtest du heute sehend werden? Möchtest du, dass Gott dir deine Augen aufmacht? Herr, lass mich sehend werden. Du, ich habe manchmal Angst, wenn Gott mich sehend macht. Stell dir mal vor, wenn du plötzlich sehend wirst, was da passiert, wenn du wirklich siehst, wie die Menschen sind, wenn du die Zusammenhänge siehst, wenn du siehst die Ungerechtigkeit, plötzlich siehst du, ja, wie ungerecht die sind, wie die dich übergehen, die schleimen, die in deiner Gegenwart reden, ganz groß und wunderbar und herrlich, und hinter dir, da haben sie schon den Dolch in der Hand. Ich habe eine liebe Schwester gehabt, eine Amerikanerin, Gott segne die Amerikaner. Und diese liebe Schwester, was Amerikaner sagen, immer was Nettes zu einem, egal wenn es noch so beschissen ist, Entschuldigung. Verstehst du, wenn alles so schlecht ist. Und dann, ich wusste, die Krawatte, die ich heute angezogen habe, die ist nicht gut. Die passt nicht irgendwie zu meinem Kittel oder zu meiner Sache, verstehst du. Und dann sagt sie, Bruder, mach du das, du hast eine tolle Krawatte heute an. Und so weiter. Und dann dreht sich diese liebe Schwester um und erzählt, weißt du, hat seine Frau ihm nicht gesagt, dass die Krawatte nicht zusammenpasst mit dem Jackett, was er hat. Aber in ihren Augen reden die Leute so fromm, so wunderbar, so schleimend, so lobend. Ja. Scheinheiligkeit. Ja. Pass auf, wenn Gott dir die Augen öffnet, plötzlich siehst du die Einseitigkeit, was sie da alles machen. Bis dort menschelt, wie es dort zugeht, dann siehst du plötzlich den Schwindel, wie sie einander betrügen, einander reinlegen. Plötzlich wachst du auf, was ist mit mir los? Das ist nämlich wach werden, sehend werden. Plötzlich merkst du, was da los ist, was für Machenschaften da sind. Diese Unregelmäßigkeit, wie die Finanzamt betrügen, wie sie Steuern hinterziehen oder wie sie irgendwie was manipulieren. Plötzlich siehst du die ganze Heuchelei. Öffne mir die Augen. Dann siehst du plötzlich, und hörst die ganze Verlogenheit. Du bist geschockt. Die spielen so süß in der Ehe. Verstehst du, erzählt der Mann, die Frau, oh Liebling und so weiter, Süßer und dergleichen. Und dann hintergehen sie dich, wenn du das sehen würdest, was da passiert. Und viele Leute haben Engel, die noch was ihnen sagen, die die Augen öffnen. Öffne ihm die Augen. Da sehen sie plötzlich den Betrug, die Falschheit. Ach, du wirst erschrecken, wenn es wirklich das passiert, was du betest, Herr, öffne mir die Augen. Die Dinge, wenn du anfängst, die Dinge so zu sehen, wie der liebe Gott sie sieht, da wirst du nicht mehr schlafen können, da wird das Essen vergehen, du wirst nicht mehr aus dem Haus gehen, vor lauter Schreck, was du siehst. Der Teufel hat den Menschen die Augen geöffnet. Weißt du, ist es wichtig, dass Gott uns die Augen öffnet. Wenn der Teufel uns die Augen öffnet, wir kriegen die Augen nicht mehr zu. Wir sehen nur noch die Fehler. Wir sehen nur das Negative. Wir sehen alles. Plötzlich merken wir, dass wir nackt sind. Die haben vorher das nicht gesehen. Ja, ihre Augen wurden vielleicht gehalten. Herr, lass mich sehen. Mach mich sehend. Plötzlich merkst du, ich gehe in eine falsche Richtung. Auch das ist so wichtig, dass wir sehende Augen bekommen. Und dann hast du wieder was zu tun. Sobald du sehend wirst, hast du so viel Arbeit, das alles zu verarbeiten, zu verkraften, das einzuordnen. Herr, gib mir Einsicht, mach mich sehend, gib mir Erkenntnis, gib mir Durchblick, gib mir Selbsterkenntnis. Die meisten Leute sehen nur die anderen, sie sehen nur nach außen. Die sehen, was um sie herum ist, dass die anderen alle schuld sind an meinem Schicksal. Aber ich bin nicht schuld. Ja, den meisten fehlt das Selbsterkenntnis. Herr, lass mich sehen. Lass mich sehend werden, dass ich merke, wo ist der Fresser, wo ist der Wurm drin? Oder wo läuft alles schief in meinem Leben? Was schadet mir? Lass mich sehen, oh Gott. Lass uns beten, und aber nicht erschrecken, dann, wenn wir dann plötzlich Stück für Stück immer mehr sehen. Gott öffnet uns nicht die Augen auf einen Schlag. Es geht Stück für Stück. So, der eine, der geheilt worden ist in der Bibel, ein bisschen anders geheilt worden als der Bartimäus, dann fragt der Herr, und was siehst du jetzt? Ich sehe die Menschen wie Bäume. Das ist auch ein interessantes Sehen. Ich sehe Menschen wie Bäume. Da siehst du den Superstar, diesen großen Bischof, diesen großen Evangelisten, diesen großen Prediger aus Amerika oder was weiß ich wo, diesen Propheten. Oh, was siehst du jetzt? Ich sehe Menschen wie Bäume. Ich sehe Riesen. Und weißt du, wenn du die Augen noch nicht richtig geöffnet hast, dann siehst du nur noch Riesenprobleme überall, Riesenschwierigkeiten. Ich sehe Menschen wie Riesen und ich komme mir so klein vor, kriegst du Minderwertigkeitskomplexe. Herr, lass mich sehend werden. Herr, lass mich sehen, lass mir die Kraft drauf. Wir müssen Stück für Stück sehend werden. Einfach die Welt entdecken. Wir kommen mit als Blinde hier auf diese Welt, auch im Reich Gottes, in der Gemeinde, im Glauben. Herr, ich will sehend werden. Mach mich sehend, dass ich nicht nur immer bettle, wie dieser Lahme dort im Tempel. Und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich dir nicht, habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und wandle, dass du siehst, was dich ruiniert, was dir die Kraft raubt, was dich müde macht. Es gibt, weißt du, du solltest die Probleme sehen, die dir zu schaffen machen, die dich schlapp machen, träge machen, die dich behindern, die dich lähmen, die dich irgendwo binden. Merk, irgendetwas bindet mich, etwas hält mich auf. Wir sollen die Dinge so sehen, wie sie in der Realität sind. Und das ist nämlich, Herr, mach mich sehend. Sehe die Dinge, wie Gott sie sieht, was uns Probleme macht, was uns krank macht, was mich kränkt, was mich verletzt. Herr, lass mich sehen. Lass mich sehen, meine Sünden, meine Fehler. Immer wieder schieße ich da einen Bock ab. Den meisten Menschen fehlt Sündenerkenntnis. Sie glauben, die anderen sind alle schuld. Die haben das verursacht, dass ich das bin. Meine Eltern, meine Gesellschaft, meine Gemeinde, der Pastor oder was weiß ich, die sind an allem schuld. Bloß ich nicht. Und das ist nämlich ein großes Problem. Herr, lass mich sehen. Lass mich sehen, lass mich sehen die Lösung. Ja, Gott will uns die Lösung schenken, aber wir sind so eitel und so eingebildet und so stolz. Das will ich nicht einsehen. Das bin nicht ich, das sind die anderen. Sieh die Dinge, wie Gott dich sieht. Und bei Gott, und ich möchte einfach diese Botschaft so gut und so stark rüberbringen, wie ich es nur kann. Weißt du, wir müssen immer von uns ausgehen. Ich bin schuld. Und einsehen, ich hab versagt. Ich mache Fehler. Ich verlasse den guten alten Weg und den bewährten Weg. Ich gehe, ja, krumme Wege. Ich mache das alles und so weiter. Und so viel es an uns liegt, soll ich Frieden mit jedermann halten und haben. Herr, gib mir Einsicht, gib mir Einblicke in mein Herz. Und mein Herz ist die Mitte der Planeten, des Systems, meines ganzen Lebens. Geht es meinem Herzen gut? Geht es dem ganzen Menschen gut? Und alles dreht sich um das Herz in der Bibel, um den Menschen, nur nebenbei. Herr, gib mir Übersicht. Auch das ist Sehen, dass ich Übersicht habe, dass ich die Dinge überschaue. Presbyter in der Bibel, der Name Presbyter, das sind Älteste. Und eigentlich übersetzt heißt es, die Sache übersehen. Nicht nur übersehen im negativen Sinne, sondern im positiven. Die überschauen alles. Das sind Presbyter. Kannst du dein Leben überschauen, was du gerade durchmachst, was da alles passiert? Und so weiter. Herr, gib mir Übersicht. Wir dürfen um diese Dinge beten. Herr, öffne mir die Augen. Das ist ein ganz großes Gebet, wenn wir das erleben. Wir wollen lernen, so zu sehen, die Dinge, wie Gott sieht. Ich habe eine ganz tolle Geschichte, eine Spionagegeschichte in der Bibel. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 8, da ist der König von Syrien, führt Krieg gegen Israel. Und 2. Könige 6, Vers 8, da heißt es, der König von Syrien führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Heerführern und entschied, an welcher Stelle er einen Hinterhalt bauen wird und wo er den Feind angreifen wird, also die Israeliten angreifen wird. Und dann schickte der Prophet Elisa einen Boten zum König von Israel und sagte, pass auf, dort und dort und dort stellt der König von Syrien dir nach. Und so weiter. Und er nannte ihm den Ort und den Platz, wo er nachstellt, um welche Zeit auch immer. Und mach einen Bogen um diese Stelle. Denn dort sind die Syrer und erwarten dich. Jetzt steht der König von Syrien und sagt, das gibt es nicht. Weißt du, das passiert zwei- und dreimal so hintereinander, immer wieder das Gleiche. Unter uns muss ein Spion sein, das ist eine undichte Stelle. Irgendjemand weiß es. Und der König von Syrien war so beunruhigt über diese Sache, er dachte, bei ihnen ist ein Spion irgendwie, der das alles verrät. Nichts. Nein, einer der Heerführer antwortete, nein, mein König, so steht es hier in der Bibel, nein, mein König, hier ist kein Verrat im Spiel. Da ist der Prophet Elisa, der ist schuld an der ganzen Geschichte. Er meldet dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer redest. Verstehst du? Geist der Offenbarung, Geist der Erkenntnis. Das ist, plötzlich zeigt der Heilige Geist diese prophetische Gabe wird aktiv und der Elisa bekommt und sagt, du umgeh diese Stelle. Und dann sagt der König von Syrien, find mir heraus, wo ist er? Und wir fragen nun den König, er sollte hingehen und den Elisa aufsuchen und ihn als Gefangenen nach Syrien bringen. Und Elisa ist in Dothan, also in einer Stadt in Israel. Und da schickte der König ein großes Heer dorthin, verstärkt durch eine Streifenwagenabteilung. Und die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Als der Diener, und das ist auch wieder Sehen, als der Diener morgens aufstand und vor der Tür trat, sah er die Stadt von Truppen umlagert, von Streifenwagen umstellt und so weiter. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und dann sagt der Prophet Elisa, hab keine Angst. Weißt du, wenn wir nur die Nöte, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Spannungen, die Herausforderungen sehen, kriegen wir Angst und Panik, so wie dieser Prophetenschüler oder Diener. Hab keine Angst. Auf meiner Seite stehen mehr Soldaten wie bei denen. Wir sind umgeben von einem Berg von feuriger Rost. Herr, öffne ihm die Augen. Und darauf betete Elisa. Und der Herr öffnete seinem Diener die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war ringsherum bedeckt mit Pferden und Streitwagen, feurigen Rosse, von Engeln umgeben. Und du siehst nicht, wie deine Situation ist. Du denkst manchmal, ich bin Mutterseelen allein, mich liebt keiner, mich versteht keiner, niemand kümmert sich um mich. Aber wenn du sehen würdest, um dich herum sind Tausende und Abertausende Engel, eine ganze Legion. Aber Bruder Matthäus, wo sind wir denn? Ich glaube nicht an Engel, ich glaube an Engel. Für mich sind Engel eine Realität. Und Gott befiehlt den Engeln, dass sie sich um die lagen, die Gott fürchten. Du siehst du bloß nicht. Aber weißt du, wenn du wirklich sehen würdest, was für eine Macht, was für eine Aura dich umgibt, eine Herrlichkeit umgibt, Gott ist mit mir, dann würdest du dich ganz anders verhalten, du würdest nicht zittern und bebeln und beten und was weiß ich. Als die Syrer nun vorrückten, bat Elisa den Herrn, Herr, schlag sie mit Blindheit. Also Gott öffnet die Augen und Gott kann sie mit Blindheit schlagen. Pass auf, was da passiert. Eine lustige Geschichte. Du lachst und weinst, wenn du diese Geschichte hörst und liest. Und der Herr tat es. Elisa ging ihnen entgegen und sagte zu ihnen, ihr müsst auf dem falschen Weg hier sein. Ihr habt den falschen Weg eingeschlagen, Leute. Dies ist nicht die Stadt, die ihr sucht. Folgt mir. Ich führe euch zu dem Mann, hinter dem ihr her seid. Interessante Geschichte, nette Geschichte. Und er führte sie nach Samaria. Dort betete der Herr, Herr, öffne ihnen jetzt die Augen, dass sie sehen, wo sie sind. Plötzlich merken sie, sie sind Gefangene. Ja, als Geisel genommen. Und da sahen sie, dass sie mitten in der Stadt Samaria sich befanden. Und als der König von Israel die Syrer sah, fragte Elisa, was machst denn du da? Mein Vater, was soll ich? Soll ich sie niedermachen, sie abschlachten? Soll ich sie erschlagen? Nein, sagt der Prophet Elisa, tu ihnen nichts Böses. Selbst die Soldaten sind im Kampf, sie sind gefangen genommen. Und selbst wenn du Soldaten gefangen nimmst, man schlachtet die Soldaten nicht gleich ab als Gefangene. Die sind jetzt gefangen, du musst jetzt gut behandeln. Gib ihnen was zu essen. Bewirte sie, behandle sie gut und nicht erschlagen. Gib ihnen lieber was zu essen und zu trinken und dann sollen sie zurück zu dem König gehen nach Syrien. Und Gott machte blind diese Leute, aber Gott macht auch wieder sehend. Das ist derselbe Gott, der blind macht und der sehend macht. Weißt du, vielleicht ist hinter dir der Teufel her. Was weiß, was mit dir los ist. Und Herr, blende sie. Blende die, meine Widersacher. Blende meine Feinde. So wie beim Lot. Die wollten den Lot ergreifen. Die wollten seine Töchter ergreifen. Und was hat der Herr gemacht? Der Herr hat sie mit Blindheit geschlagen. Sie haben die Tür nicht mehr gefunden. Sie haben den Eingang nicht mehr gefunden. Gott kann diese Dinge machen, verstehst du? Gott ist ein Gott, der die Augen öffnen und die Augen schließen kann. Und was ist hier bei den Syrern passiert? Ja, sie sind blind und sind wieder sehend. Und da sind sie plötzlich mittendrin als Gefangene. Der König von Syrien wird wahnsinnig. Er findet den Verräter nicht. Diese undichte Stelle. Gegen Gott ist der Mensch machtlos. Ihr Lieben, gegen Gott ist der Mensch machtlos. Auch in deiner Situation. Ich möchte nicht nur diese altersschöne Geschichten nehmen und dich da erbauen, ermutigen oder ein bisschen irgendwas erzählen, dich unterhalten. Nein, ich möchte dir sagen, Gott ist der Gott, der mit dir gut meint. Es gibt Leute, die mit Blindheit geschlagen werden und sogar geschlagen werden müssen. Dass sie dich übersehen, dass sie dich übergehen. Und manchmal ist es vielleicht sogar gut, dass die Leute dich nicht sehen. Ja, für die bist du Luft. Sowas gibt es auch. Dass sie dich ignorieren. Und das hat seine Vorteile und unter Umständen auch seine Nachteile. Elisa ist ein Prophet, ja, ein Bild für den Heiligen Geist, der die Augen kontrolliert und der Heilige Geist kontrolliert unsere Augen. Er macht sehend, macht hörend, macht glaubend. Er nimmt die Dinge weg, er gibt uns eine neue Sicht. Ja, plötzlich sehen wir die Pläne Gottes für unser Leben, was ist mit uns los. Plötzlich sagt der Herr, verbirg dich dort und dort und ich werde niemand finden. Elia, das hat Elia, sein Vorgänger, dieser Prophet Elia, gehabt, verbirg dich am Bachritt, verbirg dich bei der Witwe, die werden dich nicht finden. Auch wenn sie da Interpol einschalten und dich überall suchen, dieser Ahab, der wird dich nicht finden. Wirklich geisterfüllte Menschen, hör mir zu, die haben gute Augen. Ich meine, die können blind sein, sogar äußerlich, aber innerlich, sie haben gute Augen, sie fühlen. Und ganz besonders blinde Menschen, ich beobachte manchmal blinde Menschen, die können besser fühlen, die hören besser, die empfinden besser als manche Sehende. Ja, die Blinde, plötzlich, die haben scharfe Augen, die durchschauen alles, sind Hellseher, nichts Okkultes, glaub mir das, aber sie sehen Dinge schon im Voraus, denn Gott tut nichts, ohne vorher seinen Dienern zu offenbaren. Gott sagt, was er tut. So, sie sind Hellseher, sie haben die Übersicht, sie schätzen die Situation richtig ein. Sie sehen, also so kann es nicht weitergehen, bis es gerade läuft. Da muss was passieren, da muss ein Wunder her. Und sie haben die Offenbarung Gottes, ein Geist der Erkenntnis, ein Geist der Offenbarung. Geisterfüllte Menschen sehen die Gangart Gottes, wie Gott geht, wie Gott arbeitet, wie Gott funktioniert. Sie haben die Salbung, sie brauchen eine große Belehrung. Du musst jetzt in die Bibelstunde kommen oder du musst das und das machen. Nein, die Salbung, der Heilige Geist gibt dir Augensalbe. Und deshalb heißt es ja in einem Sendschreiben, ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst. Denn die meisten Leute bilden sich ein, ich bin gut, ich bin perfekt, ich bin ehrlich. Aber wenn du sehen würdest, was für ein Ganove und ein Lügner und ein Gauner du wirst dich erschrecken. So wie ich gesagt habe, wenn die Augen geöffnet werden, wir sind geschockt, lieber Gott. Ich wusste gar nicht, dass das alles in meinem Herzen drin ist. Aus dem Herzen kommt dann alles Mögliche raus. Ja, geisterfüllte Menschen, sie sehen ihren eigenen Zustand. Und das ist so wichtig, dass wir zuerst mal unseren eigenen Zustand sehen, bevor wir den Zustand anderer Leute sehen. Wie heißt es einmal in der Bibel? Hör doch auf mit diesem Blödsinn, den Splitter an das Bruders Auge zu suchen. Guck mal, die haben das Problem und die haben das Problem und die haben das Problem. Du solltest deinen Balken in deinem eigenen Auge sehen. Geschwister, das ist zuerst mal Nummer eins, diese Priorität in unserem Leben. Ich muss zuerst mal meine Probleme sehen. So viel es an mir liegt und an mir liegt so viel. Ich habe oft nachgedacht, wenn ich bete. Ich habe beim Beten oftmals gedacht, ich muss die Welt verändern oder Gott verändert. Ich bete jetzt und Gott verändert die Welt. Aber das ist nicht wahr. Gott verändert den Beter. Ich war so schockiert. Ich habe plötzlich eine ganz andere Sicht, ganz andere Einstellung auf das Problem, auf die Menschen, auf die Umstände. Ich werde verändert, nicht die anderen Leute. Die anderen Leute laufen genauso doof weiter wie bisher. Aber plötzlich merke ich, ach, nimm das alles nicht so ernst. Mach nicht so Drama gleich und nicht gleich eine Tragödie daraus. Geisterfüllte Menschen sehen die Not der Welt. Weißt du, die anderen gehen beten, wie dieser Levit und der Priester, die gehen in den Tempel, oh, ich habe so was Wichtiges zu tun, ich muss Gott anbeten. Aber plötzlich, ja, da liegt ein Mann, der unter die Räuber gefallen ist, und da geht ein Samariter, der hat offenes Auge gehabt für die Not anderer. Und die meisten Menschen haben keine Augen, keine offenen Augen für die Not der anderen. Nur ihre Nöte sehen sie. Nur sie wollen gefüttert werden. Nur sie wollen versorgt werden. Nur sie wollen gesegnet werden. Aber die Nöte anderer Leute, das sehen sie gar nicht. Weißt du, geisterfüllte Menschen sehen die Arbeit, die getan werden soll. So viele wollen fromm sein. Oh, öffne mir die Augen. Aber weißt du was, wenn du Gott dir die Augen öffnest, was dann passiert? Du siehst den Dreck, der nicht weggeputzt wurde. Die Toiletten, die nicht geputzt worden sind oder das Geschirr nicht abgewaschen worden ist, verstehst du? Plötzlich, das siehst du, aber manche Leute sehen das nicht. Die können im Chaos leben und die sehen nicht, dass sie im Chaos leben. Öffne mir die Augen, da siehst du plötzlich, was getan werden soll und wie es getan werden sollte, wie du die Sache angehen solltest. Plötzlich siehst du die Last der Menschen. Wir haben, ja, irgendwo habe ich darüber gesprochen. Da war in London ein Junge, der hat geklagt und sagte, oh Schuster, Schuhmacher, ist beim Schuhmacher, sitzt gerade in seiner Kellerwohnung und redet mit dem Schuster und sagt, du, ich brauche Schuhe, ich habe keine Schuhe, und hat so gejammert und so weiter. Und da geht einer mit einem Bein vorbei und humpelt mit einem Bein vorbei und er sagte, guck mal, der Mann hat ein Bein. Und dann sagte er, als ich das sah, dass er nur ein Bein hat, dann habe ich aufgehört, über die Schuhe zu jammern und zu klagen, die ich nicht habe oder mir fehlen, bis ich einen sah ohne ein Bein. Verstehst du? Du kannst so froh sein, wenn du jemanden, ja, siehst, der ganz anders ist. In Moskau, ich habe sowas gesehen, er war so erschüttert. Weißt du, wir haben hier Rollstühle, wir haben hier so vieles andere mehr, aber dort war einer aus dem Afghanistan-Krieg, ohne Beine, sitzt auf so ein kleiner Roller, verstehst du, und rollt sich so mit den Händen. Ich habe gesagt, guck mal, lieber Gott. Und er ist immer noch zuversichtlich, dieser Mann ist ohne Beine. Wie froh kannst du sein, dass du noch Beine hast, auch wenn du Krampfadern hast und deine Beine vielleicht so dick sind und was weiß ich, und immer jammerst über deine Beine. Sei dankbar, dass du noch Füße hast, dass du noch aufrecht stehen kannst, dass du noch deine Arbeit tun kannst. Wie viele Leute können ihre Arbeit nicht mehr tun? Das sind geisterfüllte Menschen. Die sind Realisten, die sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Geisterfüllte Menschen sehen, wie die Sache Gottes funktionieren könnte. Geisterfüllte Menschen sehen auch in frommen Kreisen. Deshalb haben wirklich gläubige Menschen, ernste Bibelforscher, nicht Jehovas Zeugen, aber Menschen, die die Bibel lesen, die mit Gott wandeln, die haben Probleme. Die sehen so viel frommes Theater in den christlichen Gemeinden und Kreisen. Da beten sie vorne. Und dann schlagen sie zu Hause ihre Frau. Verstehst? Ich habe in der großen Kirche eine rumänische Gemeinde drin gehabt. Und weißt du, da ist ein Bruder, der betet, dass fast die Wände wackeln. Und dann ist er draußen, den muss ich zusammenstauben. Und habe gesagt, was machst du hier? Das ist deine Frau, warum schlägst du sie? Ja, wir dürfen unsere Frauen schlagen. Verstehst du? Das ist kulturbedingt, aber ist mir egal. Wir sollen lieb sein und nett sein zu anderen. Aber dann nicht so vorne beten. Und es wird so viel Theater gespielt. So viel Theater gespielt. Wenn du geisterfüllt bist, kommst du runter auf den Tatsachen. Leute, seid ehrlich. Ja. Geisterfüllte Menschen sehen, wie Ananias und Sapphira reinkommen. Und da kommt Ananias rein. Ananias! Plötzlich unterbricht Petrus die Predigt und sagt, Ananias, habt ihr wirklich das Grundstück so teuer verkauft? Ja! Ja, danke. Preis dem Herrn, dass sie so einen guten Preis bekommen haben. Und er hat gelogen. Der gab den Geist auf. Du siehst, er hat den Herrn betrogen. Und da geisterfüllte Menschen sehen, wo die Scheinheiligen Gott betrügen und wie sie ihn betrügen. Die denken, das sieht der Herr nicht. Gott sieht hinter der Maske. Gott sieht ihn hinter der Maske. Und dann kommt dann, eine halbe Stunde später kommt seine Frau Sapphira rein und dann sieht der Petrus wieder, unterbricht wieder seine Predigt. Weißt du, geisterfüllte Menschenprediger, die können ihre Predigt unterbrechen und kann sagen, bitte, Sapphira, was ist mit dir los? Habt ihr wirklich den Acker so teuer verkauft? Ja! Und du schreist und so weiter. Und die gibt auch ihren Geist auf. Du siehst, also beide haben sich verschworen, Theater vor Gott zu spielen, aber Gott nimmt das nicht ab. Und Gott zeigt dem Petrus, was für Lug und Trug bei denen ist, auch später. Weißt du, der Petrus war ein geistgeleiteter Mensch. Auch wenn er manchmal seine Macken hatte. Und jeder Mensch hat seine Macken. Und ich will das auch ganz frei sagen. Jeder gläubige Christ hat seine Macken. Petrus hat auch seine Macken gehabt. In aller Liebe. Aber dann ist er in Samaria und dann kommt der Simon. Er sieht, wie die anderen den Heiligen Geist empfangen, wie sie in Sprachen reden und wie sie von Gott begeistert und so weiter sind. Und dann sagt er, Petrus, ich gebe dir Geld, wenn du mir auch die Gabe gibst, dass ich, wenn ich die Hände auflege, dass die Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und Petrus sieht, dass in diesem Kerl ein Schalk drin sitzt. Weißt du, was das ist? Ein falscher 50er. Nur der hinter dem Geld her ist, der um die Macht her hinterher ist, der gar nicht Jesus will und gar nicht den Heiligen Geist will. Er will nur seine Macht demonstrieren. Und der Heilige Geist zeigt manchmal Dinge, dass wir geschockt sind. So, das gibt's doch nicht. Dieser Simon, der das ganze samaritische Volk verzaubert, das ist die Kraft Gottes, was wir hier erleben. Und Gott erlaubt, dass es ehrliche Menschen gibt, auch manchmal sogar Heiden. In Basel war ein bekannter amerikanischer Heilungsevangelist und der hat die Leute betrogen und denen das Geld aus der Tasche gezogen. Du musst aufpassen, wem du zuhörst und wem du dienst und in welcher Versammlung du hockst. Und dieser Evangelist hat gesagt, Leute, hebt die Hände hoch. Und der hat abgesprochen mit dem Hausmeister. Hat er gesagt, weißt du, wenn die Leute die Hände hochheben und ich die Leute auffordere, die Hände hochzuheben, dann schaltet die Ventilatoren ein, dass Wind geblasen wird. Und dann haben sie plötzlich den Wind des Heiligen Geistes gespürt. Alle waren ergriffen und er hat den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Haben gesagt, weißt du, du musst das und das geben. Der war auch hier in Berlin vor gar nicht so langer Zeit. Und das geben. Und dann hat es und ein Kuvert stecken und hat das Geld genommen und die ganzen Tütchen, wo die Leute ihren Zehnten und ihr Geld gegeben haben, das hat der Hausmeister im Müll gefunden nachher. Und der hat es an die Öffentlichkeit gebracht, was dieser Super-Evangelist gemacht hat. Du glaubst gar nicht, was für Schindluder getrieben wird. Wenn du den Heiligen Geist hast, du kommst ganz runter, du brauchst es ganz gar nicht. Ich brauche diese Dinge gar nicht. Ich kann Gott vertrauen, Gott versorgt mich, Gott trägt mich, Gott führt mich, aber ich muss den Leuten nicht das Geld aus der Hand, aus der Tasche rausziehen. Das ist ein Ekel. Und das ist, was die Menschen vom Christentum abstößt. Also da möchte ich gar nicht hin. Und es gibt so viele ehrliche Menschen, die nicht einmal den Heiligen Geist haben und brauchen. Die blicken so durch, wie dieser Hausmeister. Das war kein Christ in Basel. Das war kein Christ, aber der ist durchgeblickt. Der hat gesagt, guck mal, das ist nicht normal. Und vernünftige Menschen, die mit Gott wandeln, die sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Da muss man nichts übertreiben, da muss man nichts überspannen. Und da muss man nicht erzählen, wie teuer man sein Grundstück verkauft hat. Geisterfüllte Menschen sehen, wie die Sache funktioniert, wie Gott vorangeht, wie Gott mitmacht und nicht mitmacht und was da alles gespielt wird. Wenn ich euch erzählen würde in den letzten 50 Jahren, was ich so alles erlebt habe im Dienst Gottes, verstehst du, es waren solche und solche Evangelisten. Wir haben hier in der großen Kirche einen Prediger gehabt aus Amerika und dann, ich will ihn belohnen, bezahlen, dann sagte ich, krieg von dir 2500 Euro. Ich habe gesagt, das haben wir gar nicht ausgemacht. Doch, ich habe ihm 2500 Euro gegeben und dann wollte noch ein Luxushotel haben, alles bezahlt, verstehst du? Und weißt du, Leute fordern Geld. Wenn Leute fürs Geld arbeiten und dienen, die sind ja falsche Mietlinge, oder das sind Mietlinge, die sind nicht im Willen Gottes. Weißt du, ich war so schockiert. Aber dieser Mann, Gott hat so viel Wunder in seinem Leben gewirkt. Er ist drogensüchtig gewesen, er wurde von David Wilkerson so hoch gepäppelt hat, Kreuz und Messerhelden in diesem Film. Und es war so schrecklich zu sehen, wie die Leute dann hinterher dem Geld nachjagen und dem Geld nach, ja, wollen haben. Du merkst du plötzlich, wenn du ganz normal bist, wenn du ganz reell bist, und die meisten Leute sind nicht reell, weil ihre Augen werden gehalten oder verwischt. Scheiße, 1500 Euro will ich haben. So viele Leute erkennen nicht, was Gott will, was da gespielt wird. Ja, ich kann euch Lieder singen. Und zwar sogar in alle möglichen Duren und Oktaven, was da alles so gespielt wird. Sie erkennen, geisterfüllte Menschen, sie erkennen, ob die Sache von Gott inszeniert ist oder vom Teufel. Wer hat den Anstoß gegeben? Wer hat die Sache in Bewegung, ins Rollen gebracht? So vieles ist psychologisch wunderbar aufgemacht. Hebt die Hände hoch und dann werden die Ventilatoren eingeschaltet. Der Wind des Heiligen Geistes, der Wind. Wir haben nur ein neues Pfingsten. Verstehst du? Es war alles Bluff. Und diese Leute müssen das vor Gott einmal verantworten, meine Lieben. Die müssen alle vor Gott verantworten. Fällt er, so fällt es seinem Herrn. Weißt du? Aber manche, die sind schon blind, die merken das gar nicht. Und viele Leute, die solche Evangelisten und Prediger unterstützen, die sind sogar schuldig, dass der das nicht mehr merkt. Die sind schuldig sogar, werden schuldig an dem Blut anderer Leute. Man kann mit Jesus gehen, fromm sein, man kann einen auferstandenen Heiland haben. Ich denke nur an die Emmaus-Jünger. Was war mit den Emmaus-Jüngern? Die haben einen auferstandenen Heiland gehabt und der Heiland geht neben ihnen fast eine ganze Stunde. Sie reden über alles Mögliche. Musste nicht Christus leiden? Er legt ihnen die Bibel aus und da heißt es, und ihre Augen wurden gehalten. Von wem? Vom Teufel. Vom Judaismus. Ihre Augen wurden gehalten. Sie waren blind für Jesus. Dass der Jesus, der neben ihnen geht, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist? Sie haben den Plan Gottes nicht erkannt. Sie haben diese Rindenblindheit gehabt, Seelenblindheit, diese jüdische Augen, die wurden gehalten. Sie haben nicht gesehen, ja, das muss so und so passieren. Er hätte den Tempel aufbauen müssen. Nichts ist passiert. Gott offenbart seine Wege nur seinen Kindern, und zwar den Heiligen. Halt dich fest. Die Unheiligen werden es gar nicht mehr merken. Die auch bereit sind, diesen Weg Gottes zu gehen, nur die werden das sehen. Nur die werden sehen, wie heißt es einmal in der Bibel, in der Bergpredigt, die des reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Als Gagarin, der diesen großen Hopser da gemacht hat im Weltraum und wieder zurückkam, da wurde in der Sowjetunion, da war ich noch in der Sowjetunion in dieser Zeit, da haben sie ganz ein großes Jubelfest gemacht. Ich war leider nicht bei den Leuten dabei, aber die haben ein Jubelfest gemacht. Gagarin, unser Gagarin, der ist runtergekommen. Und dann fragt eine Lehrerin in der Schule, Kinder, guck mal, unser Gagarin war oben im Weltraum, hat Gott nicht gesehen. Und da ist ein kleines Mädchen, ein christliches Mädchen aus der gläubigen Familie und sagt, Genossin, hat der Herr Gagarin ein reines Herz gehabt? Wie bitte? Ja, hat er ein reines Herz gehabt? In unserer Bibel steht es, denn nur die werden Gott schauen, die reines Herzen sind. Halleluja. Das ist ein kleines Mädchen. Du wirst Gott nicht sehen im gesamten Weltraum. Kannst hinfahren, wo du willst und hinfliegen, wo du willst. Nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und es ist eine Gnade, dass du die Dinge mit Gottes Augen sehen kannst. Ja, dass du merkst plötzlich, oh, das ist Sünde, das ist okay, nicht okay. Dieser Prophet Jesaja, lies mal Prophet Jesaja im 6. Kapitel, er ist in der Gegenwart Gottes und plötzlich sieht er und merkt, ich habe unreine Lippen. Obwohl der Prophet ist, sieht er, dass er unreine Lippen hat, dass bei ihm was nicht stimmt. Und dann fleht er und betet, lieber Gott, nimm Kohlen von deinem Altar und heilige meine Lippen. Und wir brauchen geheiligte Lippen. Nicht nur ein geheiligtes Auge und geheiligtes Ohr, sondern auch geheiligte Lippen. Herr, ich habe unreine Lippen. Und es ist Gnade, sich selbst richtig zu sehen, sich richtig einzuschätzen. So viele Leute können sich nicht mehr einschätzen. Die fahren los, aber da kommt jemand von der anderen Seite und überquert und dann knallt's. Du musst auch lernen, einzuschätzen. Das ist dieses Sehen. Mit sehenden Augen sehen sie nicht. Sie können die Zeit nicht einschätzen. Und plötzlich, Seelenblindheit, Rindenblindheit. Ja, es ist Gnade, dass man sich einschätzen kann. Oh, ich bin vor Gott nothing, gar nichts, ich bin klein. Ja, wenn du dich mit den Augen Gottes siehst, plötzlich merkst du, mit mir stimmt nichts, wie beim Propheten Jesaja. Ich habe unreine Lippen. Und wenn du die Salbung Gottes in deinem Leben hast, da siehst du, wie du wirklich bist. Und erst vom Thron Gottes her hast du Überblick, die ganze klare Sicht. über dein Leben, über deine Familie, was alles so passieren muss, was alles geschieht, über deine ganzen Ängste, wo die herkommen, über die Krankheit. Und dann siehst du sogar, wozu die Krankheit gut ist. Denn nicht jede Krankheit muss schlecht sein. Du hörst plötzlich die Sprache des Körpers. Oh, der Körper schlägt Alarm. Also, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann siehst du plötzlich deine Sorgen, deine Bedrohung, deine wirklichen Feinde, dass du diese Feinde umgehen sollst. Dann weißt du, wie du reagieren sollst, was du damit machen könntest oder solltest. Erst wenn du bei Gott bist, siehst du, was nötig ist, was die Welt braucht, was dein Nächster braucht, was dem Reich Gottes dient. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, das ist auch ein Sehen. Was braucht das Reich Gottes? Nicht die Kirche, nicht die Gemeinde, sondern was braucht das Reich Gottes wirklich? Und die meisten denken, Reich Gottes, das ist die Kirche, das Gebäude. Nein, Gott ist an Menschen interessiert und nicht an Gebäude und nicht an Steinen. Gott will uns die Augen öffnen. Halleluja. Für sich, für die Welt, für sein Reich, für die Engel. Ein Berg voller Rosse, heiliger Rosse, feuriger Rosse umgibt mich. Plötzlich sehen wir die Dinge, wie es ist. Unser Horizont wird gesprengt. Unser Horizont ist eingeschränkt. Weißt? Ja, Gott will unser Horizont sprengen. In Südamerika, im Amazonasgebiet, da sind einige wirklich Bibelübersetzer, die sollten das Wort Glauben in der Bibel übersetzen. Also sie arbeiten an der Bibelübersetzung und sie finden bei diesem Volk kein einziges Wort für Glauben. Und dann fragen diese wirklich Bibelübersetzer, wie sagt ihr über etwas, was ihr erwartet? Dann sagt er, durch den Horizont sehen. Das ist Glaube. Durch den Horizont sehen. Ach, die kommen von weit her. Das ist Glaube. Durch den Horizont sehen. Gott will unser Horizont sprengen. Das ist auch Glaube. Durch den Horizont sehen. Das ganze geistliche Leben beginnt mit dem Sehen und wird fortgesetzt durch das Sehen. Was du siehst, das willst du plötzlich haben. Deshalb arbeitet der Teufel auch so. Geh mal durch die Stadt spazieren. Weißt du, warum haben wir Schaufenster? Warum haben wir so viel Werbung im Fernsehen? Und gerade beim Abendessen. Und weißt du, da laufen die ganzen Werbebilder. Du sollst was sehen. Das muss ich haben, unbedingt. Ich brauche das. Da werden Wünsche geweckt. Durch Sehen und Hören werden Wünsche geweckt und aktiviert. Du sollst sehen lernen. Und was du siehst, und Bruder und Schwester, das, was du siehst, was Gott dir zeigt und was dir offenbart wird durch eine Vision. Und deshalb hier in den nächsten Tagen, ich werde über Vision sprechen. Hab eine Vision. Christen brauchen eine Vision. Am Sonntag wird mein Thema sein. Ohne Vision gehst du zugrunde, gehst kaputt, drehst dich im Kreis. Und hier, du brauchst eine Vision für dein Leben. Und das, was du siehst, das kannst du auch erreichen. Eines Abends begegnet Gott dem Abraham und sagt, Abraham, und er betet, lieber Gott, kannst du mich segnen, wirst du mich segnen? Und der liebe Gott sagt, komm, Abraham, wir gehen spazieren heute am Strand entlang. Zuerst siehst du die Sandkörner, fang an, die Sandkörner zu zählen. Und dann fängt er an zu zählen und dann sagt er, das kann kein Mensch zählen. Und dann sagt er, schau zum Himmel hoch und fang an, die Sterne zu zählen. So zahlreich wie die Sterne am Himmel sind, so zahlreich werden deine Nachkommenschaft sein. So zahlreich bis heute. Bis heute. Ja, das, was du siehst, das wirst du empfangen. Und Abraham sieht gar nichts. Er hat nicht einmal ein Kind. Nicht einmal eins Nachkommen. Aber er soll so zahlreich sein wie Sterne am Himmel. Und jeder Stern ist eine Verheißung für sich selbst. Eins, zwei, drei. Eigentlich, wir können hier in unserer Hemisphäre, wenn wir ein bisschen aufpassen, bis 6.000, 7.000 Sterne zählen. Und dann hört unsere Mathematik auf. Und so viele Verheißungen will Gott uns schenken. Und so viele Nachkommen will Gott dem Abraham schenken. Gott ist immer die Wirklichkeit, nicht die Projektion. Gott ist die Wirklichkeit. Das, was du siehst, das kannst du haben, das wirst du haben. Nicht, dass ich jetzt projiziere, ich rede mir ein, das und das und das. Nein, du musst die Vision haben. Die Vision ist keine Projektion. Es ist ein Erlebnis. Ich sehe, wie Gott kämpft, wie Gott für mich streitet. Ich sehe, wie Gott mich beschützt. Ich sehe, wie Gott mich begleitet. Ich sehe, wie Gott mich durchträgt. Ich sehe. Gott erscheint immer so, wie wir ihn brauchen. Dieser arme Moses, schon 40 Jahre hockt er in der Wüste und hütet die Schafe seines Schwiegervaters und plötzlich brennt der Busch. Weißt du? Und brennt, schon den ganzen Vormittag. Der hat sich irgendwie selbst entzündet. Oder was weiß ich, wie das passiert ist. Ich diskutiere nicht darüber jetzt gerade im Augenblick. Aber Mose sagt sich, ach, was soll das bedeuten? Was ist das? Dieser Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Weißt du, er sieht diesen Busch und er sagt, ich will hinsehen und mal nachsehen, was das ist. Und wir müssen auch lernen, nicht gleich hopsen und zu springen. Der Herr ist da, der Herr ist da. Lass doch mal brennen. Du wirst sehen, wenn es nicht verbrennt, dann muss was dran sein. Wenn es nicht kaputt geht, wenn es nicht scheitert, wenn es nicht untergeht, dann muss was dran sein. Und dann geht er hin und plötzlich sagt eine Stimme aus dem Busch, Moses, Moses, du stehst auf dem heiligen Boden, zieh deine Schuhe aus. Und dann begegnet dem Herrn und dann stellt sich Gott vor, wer er ist. Ich bin der Daseinende. Ich bin der Daseinende, der immer in der Situation das ist, was du brauchst. Wenn du krank bist, er ist dein Arzt. Wenn du Hilfe brauchst, er ist dein Helfer. Wenn du Befreiung brauchst, er ist dein Befreier. Er ist immer das, was du brauchst. Er erscheint. Und deshalb, was siehst du? Was siehst du? Die Frage ist, was siehst du? Siehst du die Gegenwart Gottes? Uns geht es nicht gleich immer, das ist gleich der große Gott. Nein, Gott will geschaut werden. Gott will mit dem Herzen geschaut werden. Im Geist geschaut werden. Und dann irgendwo, dann sehen die Leute, Mensch, der Herr ist wirklich mit dem Kerl. Der begleitet ihn wirklich. Erst wenn wir Gott geschaut haben, die Offenbarung haben, dann geht es mit unserem Leben vorwärts. Und wir bewältigen die Probleme hervorragend, wenn wir Gott geschaut haben. Wir haben in Offenbarung Kapitel 1 von Vers 10 bis Vers 18 eine Geschichte mit dem Johannes auf der Insel Patmos. Er ist am Tag des Herrn. Er sieht hier den Klang der Trompete und hört den Klang der Trompete. Er sieht, was alles so passiert. Und das Größte dabei ist, er sieht den Herrn, den alten Herrn, mit den langen Haaren, mit den Augen wie Feuerflamme. Er sieht den Herrn. Und weißt, das ist so wichtig, dass er zuerst den Herrn gesehen hat, bevor er rausgeht, bevor er dann die anderen Sachen sieht, den Antichristen, den falschen Propheten, den Teufel und die Hure Babylon, ach, was weiß ich, und 666. Verstehst du? Bevor er das alles sieht, er hat den Herrn geschaut. Und Brüder und Schwestern, mir ist es so wichtig, dass wir den Herrn schauen, bevor wir zum Gericht gehen, bevor wir auf die Probleme zugehen, bevor wir operiert werden, bevor wir ins Krankenhaus gehen, dass wir den Herrn geschaut haben, bevor wir zur Bank gehen und, was weiß ich, irgendwas beantragen, also bevor wir den Vertrag schreiben, dass wir zuerst den Herrn geschaut haben, mit dem Herrn gesprochen haben. Und ja, dieser Johannes auf der Insel Patmos sieht den Herrn, sein Haar auf seinem Kopf war weiß wie Wolle, wie Schnee, seine Augen glühten wie Feuerflammen, seine Füße glänzten wie Gold und so weiter, gereinigtes Gold. Und dann heißt es hier weiter, und er legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, hab keine Angst, wenn du das erlebst, was der Johannes erlebt hier hat, und er sagt, hab keine Angst, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich war tot und nun sehe, ich lebe in Ewigkeit. Ich habe Macht über Tod und der ganzen Totenwelt und. Du musst Gott, Jesus geschaut haben. Und die meisten rasen in die Probleme hinein, gehen auf die Probleme zu und haben den Herrn nicht geschaut, den Herrn nicht gefragt, mit dem Herrn nicht geredet. Der Herr ist ihnen nicht erschienen. Ja, nicht erschienen. Du musst den gesehen haben, der über den Tod steht, über die Probleme steht, über den Krebs steht, über das Leid steht, über das Elend steht, über den Teufel steht. Du musst den gesehen haben, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und wenn du Gott geschaut hast, dann erschreckt dich die Welt nicht mehr. Puh, könnten wir Buckel runterrutschen. Wenn du Gott geschaut hast, und deshalb ist das Wichtigste in unserem christlichen Leben, und dann fällst du auch nicht ab. Dann wirst du auch nicht schwach, wenn Probleme auf dich zukommen. Du hast Gott geschaut. Du weißt, der, der mich gestern so reich gesegnet hat, wird auch morgen mit mir gehen. Der wird mich tragen durch herrliche Augen, wie wir es gesungen haben. Die Welt erschreckt dich nicht mehr. Dann siehst du alles mit ganz anderen Augen. Alles ist so vergänglich. Er ist der Herr über den Tod. Und er kann Abraham aus den Steinen Kinder erwecken. Das ist alles egal. Gott wohnt. Und jetzt will ich noch ein paar Gedanken ganz schnell sagen, bevor ich bete. Gott wohnt in dunklen Stellen, an dunklen Plätzen. Die Stiftshütte, die war innen drin stockdunkel. Da war stockdunkel. Und Gott wollte kein anderes Licht. Er wollte das Licht in der Stiftshütte sein. Und wenn der hohe Priester dann reinging, hat sich das Licht von selbst entzündet, was das auch immer war. Frag mich nicht, ich kann das schon erklären, aber ich habe nicht Zeit nicht dazu, dir das alles zu erklären. Aber Gott will das Licht sein. Gott wohnt an dunklen Plätzen, an dunklen Orten. Der Glaubende versteht Gott erst in der Dunkelheit. Da kannst du das Bild projizieren, in der Dunkelheit, im Negativ, in der Finsternis, in der Wüste. Gott wohnt da, wo nichts los ist. Du solltest Gott sehen lernen. Und ich möchte dir deine Augen öffnen, dass du siehst, wo ist Gott anzutreffen? In der Einsamkeit, in der Nacht, im Chaos. Da begegnest du Gott. Ach, wenn alles glänzend ist, wenn die Sonne scheint, der Himmel blau ist und alle happy sind, da wirst du Gott nicht sehen. Aber in der Dunkelheit, im Negativen, in den Nachteilen, bei den Benachteiligungen, da wo du hindurch musst, da hält sich Gott auf, da treibt er sich rum in aller Liebe. Dort ist seine Nähe zu erfahren. Ja, in der Dunkelheit ist der Ort unserer Gottesbegegnung so dunkel, da ist die ganze Nacht, da kämpfst du rings, Herr, ich lass dich nicht, bis du mich segnest, und plötzlich kriegst du einen Touch. In der Dunkelheit erst begreifst du, was Gott wirklich ist. In der Dunkelheit, wenn du in der Dunkelheit bist, dann verstehst du erst seinen Willen. Die meisten verstehen nicht. Die denken, Dunkelheit ist was vom Teufel. Nein, das Volk, das in Finsternis saß, sah ein großes Licht. So steht es von Jesus einmal in der Bibel. In der Dunkelheit lernst du erst richtig zu beten. Ja, in der Not. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann lernst du erst richtig dem Herrn zu vertrauen. Dann entwickelst du eine Beziehung. Dann spürst du, ich bin nicht allein in meiner Schwierigkeit. Erst in der Dunkelheit verstehst du die ganzen großen Glaubenswahrheiten. Erst in der Dunkelheit. Und Gott wirkt in der Dunkelheit um Mitternacht. Da war ein Geschrei. Verstehst du? Und dann sind sie alles ausgezogen. Um Mitternacht singt Paulus und Silas im Gefängnis und die Wände wackeln. Um Mitternacht führt Gott sein Volk aus Ägypten raus. Um Mitternacht, da wo nichts mehr läuft, da entdeckst du das Richtige und da lernst du zu sehen, was nötig und unnötig ist. In der Dunkelheit bekommst du Antworten, wonach du dich wirklich sehnst. In der Dunkelheit nachts siehst du die Sterne. Am Tag gibt es auch tausende von Sternen, aber die siehst du nicht. Aber nachts, da flimmert alles und glänzt alles. Da denkst du, das sind alles Löcher im Himmel. Ja, in der Dunkelheit, im Zweifel kommst du zum Glauben. Über die ganzen Anfechtungen bekommst du innere Überzeugung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als dieser Hiob in seinem Elend drin lag, hat er Glauben angefangen, richtig Glauben und Gott zu vertrauen. Über die Schwäche erlebst du seine Stärke. In der Dunkelheit erfährst du die Größe und die Güte unseres allmächtigen Gottes. In der Dunkelheit versorgt er dich. Ja, in der Dunkelheit stellte sich hinter dir, mein Kind, du musst dich nicht fürchten, ich bin bei dir alle Tage. Gott erlebt man in der Dunkelheit, aber da sieht man gar nichts. Ja, da öffnet er uns die Augen. In der Dunkelheit hilft er uns, in der Dunkelheit erwartet uns, da ist er da. Gott ist im Tal der Todesschatten, so steht es in der Bibel einmal. Erst in der Dunkelheit erkennst du die Vorteile der Gegenwart Gottes. Oh Gott, hier ist gut sein. Tagsüber siehst du die Sterne nicht. Ich habe mit meinem Vater mal, wir haben einen Brunnen gegraben auf unserem Grundstück. Wir wollten Wasser haben und wir haben Wasserader gesucht und wir haben Wasserader gefunden. Und dann bin ich dann kommt mein Vater und sagt, Johannes, du musst runterkommen. Hier sieht man was. Wir waren im Loch drin. Und dann gucke ich zum Himmel und wir sehen Sterne funkeln. Im Brunnen, im Loch. Sehen wir die Sterne plötzlich. Und genau das ist ein Geheimnis. Wenn du in einem Loch drin bist, wenn du in einem Problem drin bist, siehst du die himmlischen Verheißungen, die Sterne Gottes, die dir entgegenkommen, die dich grüßen. Da siehst du die Welt Gottes plötzlich in der Schwachheit. Entdeckst du, wie mächtig Gott ist. Darum heißt es ja auch von Paulus, bin ich schwach, dann bin ich stark. Gott ist bei den Traurigen, bei den Erschrockenen, bei den Erschütterten, bei den Benachteiligten, bei den Armen, bei den Witwen und Waisen, so steht es in der Bibel. Gott ist da, bei den Ängstlichen, bei den Versagern, bei den Flüchtlingen, die einfach sagen, ist alles Nacht in meinem Leben ist alles dunkel, in meinem Leben ist alles schief gelaufen. Aber gerade da ist Gott bei dir, bei diesen, die Ungerechtigkeit leiden, die ausgestoßen sind, die abgelehnt sind, die verachtet sind und so weiter. Gott ist bei den Hungrigen, bei den Verstümmelten, bei den Aussätzigen, Gefangenen, ja, bei den Gebundenen. Gott ist da. Bei den Elenden. Gott ist ein Gott, der einfach dir zur Seite steht und ja, tut es wohl. Gott ist gut, haben wir gesungen, alle Zeit. Ja, er ist bei den Menschen, die keinen Menschen mehr haben, keinen Freund mehr haben, die niemand mehr versteht. Bei denen ist er. Nicht die so viele Freunde um sich haben, so viele Mitmenschen haben. Nein, Gott ist bei den Einsamen, bei den Verlassenen, bei den Verstoßenen. Und Gott ist auch bei dir. Freu dich. Freu dich. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wisst ihr, Gott sieht auch das, was die Menschen nicht mehr sehen. Gott kennt mich durch und durch. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Preis Gott. Gott beurteilt dich ganz anders, als die Menschen dich beurteilen. Also ein Partner oder Partnerin dich beurteilen würde. Oder was weiß ich, der Pastor, die Gemeinde. Gott beurteilt dich anders, weil er deine Hintergründe sieht. Er sieht, wie du dich entwickelt hast, was aus dir geworden ist. Er sieht, er schaut auf dich. Und Gott schaut nicht aufs Geld, Gott schaut nicht auf die Wirtschaft, aufs Kapital, auf die Äußerlichkeit, er schaut auf den Menschen. Und wie immer ist Liebe der A und O, das Wichtigste. Und Gott ist an den Einzelnen interessiert, nicht an die Masse. Er weiß, was das Beste für dich oder für mich ist. Gott sieht hinter der Fassade, Gott sieht, was für ein Gebilde wir sind. Halleluja, ich bin von Gott begeistert. Er sieht mich und ich möchte mein Leben mit seinen Augen betrachten. Gott sieht die Kleinigkeit und er sieht das Universum. Er sieht dich und deine Familie als Ganzes, als eine Einheit, eine ganze Sippe. Er übersieht das alles. In Zacharia Kapitel 4, Vers 10 heißt, die Augen des Herrn durchziehen alle Lande. Gott schaut, beobachtet wie eine Videokamera. Gott nimmt alles auf, Gott hält alles fest. Unser Leben geschieht nicht nur jetzt heute in unserer Welt, in unserer Gesellschaft durch Videoüberwachung. Nein, wir werden von Gott überwacht. Gott sieht mich und ich sehe, dass er mich sieht, dass dort eine Kamera ist, wo Gott mich beobachtet. Und in meiner Bibel heißt es, in seinem Licht sehen wir das Licht. Verstehst du das? In seinem Licht sehen wir das Licht. Gott hat erst am dritten Tag die Sonne geschaffen. Aber das Erste, was Gott schuf, ist, es werde Licht. Und das ist ein anderes Licht, was Gott geschaffen hat. Halleluja. Gott, du siehst uns, du erforschst uns, du kennst uns. Und wir werden von dir beobachtet, geleitet, mit deinen Augen führst du uns. Herr, öffne uns die Augen, dass wir dich und deine Gegenwart sehen. Ja, und dass wir uns nicht so wichtig nehmen. Du siehst uns, wer wir was sind und was wir können. Gib uns die richtige Wahrnehmung. Öffne mir die Augen. Oh Herr, mach das bitte langsam, dass es nicht so schnell geht, wie ich da heute gepredigt habe. Das kann manchmal uns ja zum Wahnsinn bringen, zur Verzweiflung bringen. Öffne Stück für Stück mir die Augen und lass mich sehen zuerst, dass ein Berg voller feuriger Rosse mich umgeben, dass ich nicht allein bin auf einsamen Posten. Herr, und diese feurige Rosse, deine himmlischen Engel schützen und verteidigen mich. Halleluja. Herr Jesus, wir brauchen alle miteinander deine Erleuchtung. Hilf, dass wir Erleuchtete werden vom Heiligen Geist und dass wir Durchblick haben und dass wir die Dinge so beurteilen, wie wir wirklich von dir aus empfangen haben. Gib uns einen Geist der Erkenntnis, das Wissen, diese göttliche Weisheit, oh Gott, dass wir nicht nur rindenblind sind, sondern Herr, öffne uns die Augen, dass wir es perfekt sehen, so wie du es siehst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis Gott.